Du hörst Hamburg, was willst du wissen? Ein Podcast der Hamburg Open Online University. Menschen aus Hamburg sprechen über ihre Lebens- und Lernwege.
Moin, mein Name ist Christian Friedrich und ich habe in dieser Folge von Hamburg, was willst du wissen, mit Carla Paul gesprochen. Carla Paul ist, je nachdem, wo ich nachlese, Buchaktivistin, Buchinfluencerin, Podcasterin, das übrigens schon seit 2006, Autorin, Expertin für Öffentlichkeit und Kommunikation oder auch einfach Buchbloggerin. Sie podcastet selbst mit Long Story Short und bespricht dort Literatur und interviewt AutorInnen. Vor über 10 Jahren inzwischen hat sie Hamburg zu ihrem Zuhause gemacht und es wird ein leidenschaftliches Plädoyer für die Hansestadt folgen. Sie kommuniziert neben allem, was sie sonst so in der Welt der Literatur macht, auch für Holi, wo Ehrenamt und Engagement auf neuen Wegen irgendwie zugänglich gemacht werden. Und sie ist auch bei den Hamburger Grünen in der Landespolitik aktiv. Und insbesondere der letzte Punkt prägt auch so die ersten Momente in unserem Gespräch. Carla identifiziert sich als Demokratin und als Feministin. Es ist der Februar 2025 und ich persönlich kann kaum ein Gespräch führen, in dem es nicht irgendwie auch um die politischen Geschehnisse und Rahmenbedingungen geht. Ich denke, das wird vielen Hörenden ähnlich gehen. Umso schöner fand ich Carlas zupackende und irgendwie optimistisch-pragmatische Art, sich verschiedenen Themen, sei es Klimawandel, darum geht es auch in einem der Lernangebote, How to Change Running System, sei es die digitale Transformation zum Beispiel im Kulturmanagement oder eben auch das Entwickeln von gemeinsamen Ideen. Da merkt man ganz viel von ihrem zupackenden Optimismus, der dann eben auch das Gespräch, so hoffe ich, zumindest geprägt hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. Eingangs habe ich Carla gefragt, ob das, was ich so über sie zusammengesucht habe, auch irgendwie stimmt, habe das mit ihr abgeglichen. Deswegen hört ihr gleich die einleitende Frage, ob das alles so für sie passt. Und ich hoffe, das Gespräch passt auch nach wie vor so für sie, für mich auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß macht, bitte sendet uns Feedback. Das geht via E-Mail, das geht über unsere Webseite, das geht in den sozialen Medien. Links, wie ihr uns findet, packen wir euch in die Shownotes. Aber jetzt viel Vergnügen, viel Spaß mit einer guten Stunde mit Carla Paul. Hamburg, das ist heute Carla Paul. Moin Carla, herzlich willkommen.
Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Hat das ungefähr so gepasst?
Ja, ich glaube, da ist schon viel drin aus den letzten 42 Lebensjahren. Mhm. Ich würde noch sagen, was mir gerade jetzt noch wichtig ist, ich bin Feministin und Demokratin. Mhm. Nicht hauptberuflich, aber hauptmenschlich. Mhm. Genau, und ein sehr neugieriger Mensch, was glaube ich auch mit der Grund ist, warum ich hier bin.
Genau so ist es. Vielleicht für alle, die in der Zukunft oder auch in der nahen Gegenwart hören werden. Wir zeichnen auf am 7. Februar 25. Umso wichtiger deine Bemerkung, dass du sowohl Feministin als auch Demokratin bist und dich auch solche auch irgendwie identifizierst, weil bald eine Bundestagswahl bevorsteht und ich glaube, wir werden kaum drum rumkommen, um das irgendwie auch in den Kontext ins Gespräch einzuweben. Deswegen gleich für alle, die hören und sich in 3 Jahren fragen, Mensch, worüber reden die denn? Ist doch alles gut gelaufen. Das hier als Hinweis. Wir suchen im Podcast ja auch Menschen, die einen sehr engen Bezug zu Hamburg haben. Aha. Eigentlich. Also das ist, wenn es ein gemeinsames Thema aller Gäste und Gästinnen gibt, dann der Bezug zu Hamburg. Und wenn ich richtig recherchiert habe, bist du aufgewachsen in Franken, in Oberfranken?
Unterfranken.
Unterfranken. Erster Fauxpas in Unterfranken. Wie kommt man denn dann von Unterfranken nach Hamburg? Weil soweit ich das kenne, fallen mir schon 1-2 Sachen einfach im Unterschied auf und im Kontrast auf, wo man sich ja dann doch sehr bewusst für eine Stadt wie Hamburg entscheidet, oder?
Grundsätzlich bin ich nicht nur in Unterfranken, sondern auch auf Sylt mit aufgewachsen. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit auch dort verbracht, also eigentlich jeden freien Tag sozusagen, alle Ferien. Das lag daran, dass meine Großeltern da als Sylt noch nicht das Sylt sozusagen von heute war, Eigentum gekauft haben. Und mein Vater stammt auch aus dem Norden und ich fühlte mich dort immer eher zu Hause als in Bayern. Beides bietet natürlich Vorteile. Ich bin dann aber erstmal nach dem Abitur zum Studium nach München gegangen. Ich habe Mediendesign studiert Es war damals schon ein sehr praktisches Studium, weil mich aber leider alle Journalistenschulen abgelehnt haben. Und dann bin ich eben nach München gegangen, habe da 10 Jahre gelebt, habe dann eben die Redaktionsleitung für Lovely Books übernommen. Mhm. Das war ein Holzbrink-Netzwerk, inzwischen gehört es Hugendubel. Und dann hat mich Hoffmann und Campe angerufen, ein sehr berühmter Hamburger Verlag, und hat mich eingeladen, bei ihnen zu arbeiten im Digitalbereich. Und das war endlich meine Chance, nach Hamburg zu kommen.
Und das ist so gut 10 Jahre her, glaube ich.
Genau,
ne?
Das ist jetzt 10 Jahre her.
Ja.
Und dem Wunsch bin ich sehr, sehr gerne nachgekommen. Ich bin bei Hoffmann und Campe dann tatsächlich nicht mal ein Jahr geblieben, aber in Hamburg. Und mein ganzes Herz gehört Norddeutschland, das muss ich wirklich sagen. Ich fühle mich hier so viel wohler als in Bayern. München war wunderschön, ne? Das wer da ist. Ich habe direkt an der Isar auch gewohnt. Ich habe immer noch so ein bisschen Herzschmerz, weil natürlich da auch andere Dinge schön sind, aber mein Herz gehört einfach, manchmal ist es vielleicht auch eine toxische Beziehung, aber mein Herz gehört ganz klar Hamburg. Ich liebe die Elbe, ich liebe die Parks, ich liebe auch die Einstellung der Menschen, dass man sich in Kneipen, also da sitzt der Millionär neben der Kassiererin und man schnackt einfach miteinander und vielleicht ist es so, dass wir manchmal nicht sehr viele Worte verlieren oder ein bisschen knapp sind, aber wir sprechen so eine Sprache. Und also von der Landschaft, von den Menschen, von den Kulturangeboten. Also man kann ja jeden Tag zu 10 verschiedenen Sachen gehen. Das machst du ein Jahr und dann hast du immer noch nicht alles gesehen, weil sich bis dahin die Stadt so geändert hat, dass schon wieder alles woanders glüht und bitzelt und angeboten wird. Und es ist so viel Entwicklung drin. Also ich werde da auch einfach nicht müde. Und früher habe ich immer gedacht, naja, vielleicht gehe ich dann mal nach Berlin. Ich hatte da auch Angebote.
Mhm.
Aber hier ist einfach, hier juckt's mich immer noch jeden Tag, weißt du?
Kann ich gut nachvollziehen.
Wie eben in anderen Beziehungen auch. Manchmal hat man das, dass man so das Gefühl hat, man hat sich nach einer Zeit nichts mehr zu sagen. Aber Hamburg und ich, das brennt weiterhin.
Ganz schön leidenschaftliches Plädoyer für eine Stadt, die ja auch manchmal auch ein bisschen rough sein kann irgendwie zu Leuten. Aber kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich hier angekommen? Weil, also ich kann es nur von mir, ich bin ja auch zugezogen, habe eine Zeit lang in Hamburg gelebt, habe dann jetzt den Schritt nach Berlin gemacht vor ein paar Jahren, den du bisher verweigert hast. Und bei mir hat es auch einen Moment gedauert, weiß ich noch. Ich kann mich selber nicht an einen Moment erinnern, wo es so Klick gemacht hat, aber gab es den bei dir?
Also ich, lustigerweise kann ich mich an eine Situation als Kind erinnern, wo ich mit meinem Vater auch wieder auf dem Weg von Bayern nach Sylt war. Und da muss man über Hamburg. Und wir standen am Altonaer Bahnhof und haben auf den Zug gewartet. Und ich habe gesagt, hier würde ich gern mal wohnen.
Und das war das Altona der frühen 90er wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Also nicht, weil ich das da so schön fand, sondern irgendwie fühlte sich das für mich immer so an, auch wenn man da mit dem Zug entlang fährt. Und wir sind, auch wenn wir mit dem Auto gefahren sind, natürlich damals noch mit dem Elbtunnel und dann der Elbe vorbei und mit dem Zug, wenn man dann die Innenalster sieht, das hat mich irgendwie immer schon wahnsinnig fasziniert. Und ich dachte mir, wie praktisch, kann ich ja immer nach Sylt fahren. Und damals hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung. Und jetzt wohne ich an diesem Bahnhof Altona, was auch ein Zufall war, wie ich diese Wohnung bekommen habe. Das würde mir heute auch nicht mehr so passieren. Und erinnere mich so oft an dieses kleine Mädchen, das diesen Wunsch schon hatte, der sich dann lustigerweise erfüllt hat. Und deswegen in dem Moment eigentlich, wo ich hierher gezogen war, war ich hier.
Klingt nicht so, als würde man dich hier wegbekommen. Mal schauen, was passiert. Wir kennen uns ja auch schon ein wenig, haben auch schon zusammengearbeitet mal. Und ich habe im Vorgespräch ist uns aufgefallen, dass ich 1-2 Sachen in der Recherche über dich tatsächlich auch sträflich missachtet habe. Aber man versucht ja immer irgendwie was rauszukriegen über die Leute, die dann hier eben vor dem Mikro sitzen. Und du hast sehr früh mit dem Podcasting angefangen, auch insbesondere für den deutschsprachigen Kontext warst du, glaube ich, eine der ersten, die wirklich so sichtbar war mit ihren Podcast-Formaten oder dem ersten Podcast-Format. Hast dich aber auch früh mit digitaler Transformation der Buchbranche befasst, das gerade schon erzählt. Also der Schritt nach Hamburg war spätestens der, wo man es dann auch dem Lebenslauf sofort ansieht, so okay, jetzt kümmert sie sich auch um die Zukunft dieser Branche so ein Stück weit. Also ich will das gar nicht überfrachten, aber so ein Stück weit.
Ja, also ich war ja vorher 5 Jahre lang eben bei Lovely Books in der Redaktionsleitung und da ging es ja schon drum, sozusagen, das ist ja das deutsche oder deutschsprachige Pendant zu Goodreads, das zu Amazon gehört, und wo es ja schon drum ging, sozusagen, wie kann man da dem heutigen Bookstagram ein Zuhause geben. Wir haben schon Livestreams gemacht mit AutorInnen, haben schon diverse Angebote gemacht. Es gab auch die sogenannte Buchfrage, wo in E-Books eine Kontaktmöglichkeit, eine Live-Kontaktmöglichkeit mit dem Autor eingebunden war. Und haben da schon auch immer versucht, tatsächlich möglichst viele digitale Angebote zu schaffen, die den Literatur- bzw. Kulturbereich bereichern. Und dann ja der Schritt nach Hamburg, dann in den Verlag ging es natürlich größtenteils erstmal um E-Books.
Ja.
Die, also,
und Geschäftsmodelle im Zusammenhang wahrscheinlich.
Und das waren dann Enhanced E-Books, die mussten aber dann noch als App veröffentlicht werden, weil das, also weil man sich noch entscheiden musste, was kommt in den E-Book-Store und was kommt in den App-Store, sich dem anzupassen, wenn sich auch bis heute, glaube ich, Leute mal fragen, ja, es geht doch so viel mit dem Storytelling auch, warum kann ich mir im E-Book keine Filme angucken und. Ja, dann würden wir aber halt rausfallen aus dem E-Book-Store, weil es da natürlich genau Definitionen gibt, also
das,
was Apple zulässt.
Das Ökosystem, der Marktplatz
und
lässt
sowas,
bestimmte Sachen zu.
Und das klingt vielleicht sehr deutsch, aber da eben war auch immer die Frage sozusagen, was ist machbar? Was bringt die Kosten wieder rein? Was geht mit den Lizenzen? Und. Also sozusagen die grundsätzliche Arbeit von dem, was heute vielleicht manchmal selbstverständlich ist.
Ja. Wo ich hin wollte, so ein Stück weit mit dem Ganzen, ist auch, du bist ja sozusagen nicht nur, ich sag mal, in deinem beruflichen Ich irgendwie an so einer Transformation interessiert. Also da ist ja wahnsinnig viel passiert. Ich erinnere mich auch noch dunkel als jemand, der sich jetzt mit Verlagswesen und Buchbranche aber ehrlich gesagt auch nie intensiv befasst hat. Aber ich weiß noch, dass so in den Nullerjahren, frühe 2010er Jahre, also genau die Zeit eigentlich, über die du da sprichst, auch so ein bisschen, wie es über Universitäten auch hieß, in 10 Jahren sind davon vielleicht noch 5 übrig, hieß es auch Papier, niemals, digital ist alles demnächst, hier kein Verlagshaus wird irgendwie so bleiben, wie es ist, und das hat sich ja, soweit ich das beurteilen kann, auch ein Stück weit bewahrheitet, also genauso wie 2003 ist heute, glaube ich, nur noch wenige Verlage, wenn überhaupt, und gleichzeitig haben sich auch manche Dinge wieder gefestigt, also ich habe jetzt nicht mehr den Eindruck, dass in der Buchbranche, quote unquote, gesagt wird, also ob es uns alle in 3 Jahren noch gibt, das wissen wir noch gar nicht so genau. Also so diese Angst ist so ein bisschen weg, und das wurde vielleicht auch ein bisschen hochgejazzt. Du bist aber auch in Politik, in gesellschaftlichen Diskursen, du hast dich vorgestellt als Feministin, als Demokratin im Februar 25. Du bist bei den Grünen hier in Hamburg aktiv. Du bist eigentlich immer da, und da wollte ich so ein Stück weit hin, wo irgendwie gerade ein gesellschaftlicher Wandel, eine Transformation und irgendeine Art von Reibung ist.
Ich versuche es, oft gefühlt laufe ich dem eher hinterher, als dass ich noch nach davor bin. Nochmal, also grundsätzlich nochmal einen Schritt zurück zu den Verlagen. Ich glaube, KI ist da schon nochmal, also sozusagen das, wo wir dachten irgendwie, das ist jetzt die große Disruption mit den E-Books, was dann nicht stattgefunden hat, wird jetzt aber KI sein. Und da gibt's gar keinen Zweifel. Und da müssen, also gucken alle, gerade die großen Verlage natürlich sehr, sehr genau, die jetzt schon eigene Abteilungen haben, wo wird was eingespart, was wird ersetzt. Für viele IllustratorInnen, für viele AutorInnen ist das einfach ein riesiges Problem, und das kann auch, also das ist für die gesamte Kreativbranche und dann natürlich auch für die Buchbranche. Die großen Player können sich das leisten oder beziehungsweise werden ihre Wege finden. Aber das ist schon für viele auch weiterhin eine Herausforderung, wo man sehr genau gucken muss, wo ist mein Platz eigentlich in den nächsten 10 Jahren?
Also diese kleineren Verlage, die da typischerweise eher mitkämpfen, es sei denn, sie haben ganz genau ihre Nische besetzt, in der es
Publikum
haben.
Wie und wo werden eigentlich welche Inhalte vielleicht in den nächsten 5 Jahren überhaupt noch rezipiert und gekauft? Also wenn Content jetzt so sozusagen günstig herzustellen ist, und wem gehört der dann eigentlich, wenn er mit der KI bearbeitet und veröffentlicht wird? Das sind ja ganz, ganz viele Themen, die hatten wir vor 3 Jahren noch nicht so auf dem Schirm. Da müssen wir jetzt ziemlich schnell machen, eine Geschwindigkeit, die wir in Deutschland sonst nicht bei sowas haben. Und nicht alle können sich's leisten, so schnell mitzugehen oder hinterherzugehen. Das ist natürlich auch das, sozusagen diese Transformation, finde ich wahnsinnig interessant, und versuche auch für mich immer zu überlegen, wo bin ich in einem Jahr, wo will ich hin, welcher Mensch will ich sein, was will ich begleiten. Und das ist aber natürlich sehr einfach, wenn man sich das in einer Ruhesituation überlegt und sagt, ach, ich nehme mir jetzt mal irgendwie einen Monat und habe ich genug Geld und habe ich genug Zeit, um vielleicht auch eine Fortbildung zu machen. Oder erleben wir die Situation wie jetzt, wo einfach wir mit sehr vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert sind und wo wir wissen, ich muss mich verändern, wenn ich in 3 Jahren, in 5 Jahren noch einen Job haben will in der Kreativbranche. Ich muss jetzt investieren in mich, in Fortbildung, in vielleicht andere Software. Ich muss auch genau gucken, sozusagen, in welcher Gesellschaft will ich dann leben? Was braucht es dafür, auch für die gesamte Branche, wenn ich da weiter, also ich finde nicht unbedingt vorangehen will, aber wenn ich weiter ein sinnvoller Teil dessen sein will.
Ja.
Und da bewegt sich gerade einfach auf vielen Ebenen so viel und man ist dazu gezwungen mitzugehen, dass das nochmal ja ein ganz anderer Druck ist, zu lernen, als wenn man sozusagen sagt, ah, von mir aus, ich fände das mal toll, das gucke ich mir mal die nächsten 2 Jahre an. Das ist schon ein Unterschied und aktuell sind wir da, stehen wir da ziemlich unter Druck, schnell mitzugehen und das impliziert natürlich auch Fehler.
Und es ist ja auch eine ganz andere Haltung, ne? Ja. Also wenn ich dir zuhöre, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. So.
Danke. Okay, lass uns mal schneiden.
Das liegt gar nicht an dir, sondern oder daran, wie du es darstellst, sondern du beschreibst die Situation.
Also, wie sie ist, hoffe ich.
Genau. Ja. Also so nehme ich es auch wahr. Und ich nehme auch wahr, dass viele das so oder so ähnlich empfinden und so das Gefühl haben, da passieren Sachen mit mir und ich muss jetzt irgendwie rudern, damit ich noch irgendwie mitkomme.
Ja, und das finde ich, da schlägt sich sozusagen wieder die Brücke zur Politik, die ja da eigentlich vorausdenken sollte und Angebote schaffen sollte, um die Menschen rechtzeitig abzuholen. Ich mag den Begriff abzuholen immer nicht so richtig, weil das irgendwie so klingt, als ob man selber so hilfsbedürftig ist. Aber im Prinzip sind wir das ja auch. Und da rechtzeitig Angebote zu schaffen, damit man sich wieder in einem sicheren Rahmen bewegt und weiß, ah, das sind meine Optionen. Mhm. Und hier kriege ich eine Förderung. Und ich kann bei einem, sag ich mal, im Idealfall wäre ja ein Arbeitsamt nicht nur dafür da, Notfälle entgegenzunehmen und zu sagen, ja, oh, wissen wir jetzt auch nicht, hier machen Sie mal hier irgendwie eine Word-Schulung oder eine Excel-Schulung, sondern das Arbeitsamt, das ich mir vorstelle, wäre ja etwas, das so einen Prozess für die Gesellschaft sinnvoll mitbegleitet und das mir dann sagt, toll, dass Sie fragen. Wir haben für Sie schon eine Mappe zusammengestellt, wir haben hier Ihre Daten im System. Haben wir
schon geahnt, dass Sie kommen.
Genau, hier sind Lernangebote, hier sind auch, wenn Sie in Hamburg wollen, wenn Sie Lust haben, wir haben hier mehrere Gruppen, die sich regelmäßig dazu austauschen und die Spaß machen, sich mit dieser Veränderung auseinanderzusetzen. Das wäre, finde ich, schon Aufgabe der Politik. Manchmal hat man aber so das Gefühl, die haben das selber nicht so richtig auf dem Schirm. Muss ich mir für meine Partei ja auch anziehen. Und deswegen, finde ich, ist das nochmal der Unterschied. Ich habe Privilegien, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die sich auch damit beschäftigen. Ich habe genug Geld und genug Zeit, um mich fortzubilden. Und habe diese Ressourcen. Und dann ist es ein Glücksfall. Ich bin auch jemand, der Lust hat, zu lernen und sich was Neues anzugucken, weil ich so viel positive Erfahrungen damit gemacht habe. Aber für viele andere in der Gesellschaft, finde ich, braucht es da nochmal ganz andere Angebote, um zu zeigen, du, genau dich brauchen wir auch noch in 5 Jahren, wir brauchen dich in 10 Jahren, wir brauchen dich in 20 Jahren. Lass mal zusammen gucken, was können wir dir anbieten, was brauchst du, damit wir deine Fähigkeiten dann im Idealfall bestens einbinden können.
Und Interessen und
ja, und dass man auch das Gefühl hat, da ist überhaupt irgendwie wieder ein Platz für mich, ne?
So, und jetzt bin ich aber bei deiner auch aktuellen, wie soll ich sagen, ich mag es nicht berufliche Station nennen, aber ich dachte, alles, was du da beschreibst, sei mit der Umbenennung Arbeitsamt in Arbeitsagentur passiert. Also so, du bist ja auch Kommunikatorin.
Ja.
So, weiß nicht, auch da ist ja immer dünnes Eis, wie identifizieren sich Menschen, insbesondere in der Branche selbst und wie, was wird ihnen so zugeschrieben, angedichtet. Aber mein Eindruck ist auch, also einerseits stimme ich dir zu in der Frage, haben alle, die Politik machen, die Entscheidungen treffen, das vollumfänglich verstanden oder zumindest zu einem ordentlichen Prozentsatz. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit denen spreche, die ich da so kenne, die haben das schon kapiert. Wenn ich mir aber angucke, wie darüber gesprochen wird, wie dazu kommuniziert wird, stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie dir das geht als Expertin im Feld.
Ja, also man muss dazu sagen, dass ich ja keine in dem Sinne aktive Rolle habe. Das heißt, ich habe kein Amt inne, das mit Verantwortung irgendwie mich befähigt, Entscheidungen zu treffen. Ich bin bei den Grünen in Hamburg Mitsprecherin bei der Landesarbeitsgemeinschaft für Kultur, nicht für gesellschaftlichen Wandel oder Kommunikation. Könnte ich sicher auch mit sein, aber da geht's natürlich, muss man sich erstmal angucken, wie funktionieren so Organisationen. Das ist ja auch eher ein Thema, das dir sehr nahe liegt. Und wie sind die gewachsen? Und welche Geschwindigkeit, in welcher Geschwindigkeit kann man dann auch Entscheidungen durchsetzen? Und bei den Grünen sind schon sehr viele demokratische Prozesse involviert, was aber natürlich auch sehr viel Zeit frisst und auch ja viele Entscheidungen einfach abspecht, weil man natürlich viele Interessen mit reinnehmen will. Und bis es dann in Berlin landet und was dann da gemacht wird, ist auch nochmal was anderes. Und ich finde das aber deswegen so interessant, wenn man eben selber in oder versucht in der Politik, gerade in der Lokalpolitik, mal ein bisschen reinzuschnuppern, versteht man erst, warum eben manche Prozesse so lange dauern, wie sie dauern oder auch abgeschwächt sind, weil du musst einfach so viele Kompromisse jeden Tag schaffen. Wer mal in Ausschüssen drin war, wenn du siehst, wie die abends noch 3, 4, 5 Stunden zusammen debattieren, versuchen noch mehr Informationen reinzuholen, dann, wenn man es ernst meint, miteinander, geht es manchmal gar nicht anders. Das ist natürlich, wenn du in einer, sagen wir mal, Diktatur lebst, geht vieles schneller und einfacher als in einer Demokratie. In der Demokratie ist komplex und unbequem und das dauert, weil wir uns vereinbart haben, wir wollen zusammen Entscheidungen treffen. Was allerdings natürlich, und da muss man ja manchmal auch Christian Lindner recht geben, die Bürokratie dahinter, die alles nochmal zusätzlich lähmt, da müssen wir natürlich
verkompliziert
dringend ran, weil die vielen guten Ideen, die wir in Deutschland haben, die müssen einfach viel schneller umsetzbar sein und da müssen auch massiv Förderungen rein, damit wir wieder nach vorne gehen können. Weil es ist durchaus nicht so, dass wir dann sagen, oh, die guten Ideen und wir sehen jetzt, was macht China und überhaupt. Wir haben die schon alle hier. Also so ist es nicht. Wir sind sozusagen das Land der Dichter und Denker und heute hoffentlich auch Dichterinnen und Denkerinnen und Gestalterinnen. Das sind wir schon weiterhin. Also das ist nicht auch nicht nur in den Großstädten. Es gibt so viele tolle Projekte. Aber auch da muss man eben sagen, sozusagen, welche Angebote bietet man da und wie kann es denn sein, dass dann die Hälfte der Zeit an Bürokratie drauf geht, nur dafür, dass die irgendwie überleben. Das geht natürlich nicht. Aber da bin ich leider die falsche Ansprechpartnerin. Ich verstehe das Ärgernis total. Und da kann ich nur sagen, sozusagen, jeder, der da Wünsche hat, bitte, bitte macht euch mit an diese Mitgestaltung. Seht euch die Prozesse zusammen an, guckt, wo ist vielleicht ein Rädchen, wo ich was mit verändern kann. Gerade die Lokalpolitik, aber auch die Politik in Berlin braucht dringend Nachwuchs, unabhängig vom Alter, mit Leuten, die sagen, ich hab da Bock, ich habe nicht Verwaltungsmanagement studiert, ich habe vielleicht nicht Jura studiert, aber ich kenne meinen Bereich sehr, sehr gut und ich glaube, ich wäre eine gute Anschlussstelle, um da was zu verändern und dann kann das auch besser funktionieren, aber wie gesagt, wir sind eine Demokratie, das heißt, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass wir auch in den Prozessen in der Partei oder dann mit anderen Organisationen diese Abstimmungsprozesse haben.
Weil da eben auch die Aushandlung stattfindet, wie man die Transformation eigentlich will. Ne?
Genau. Und also das Ding ist natürlich, ob wir sie wollen oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Nur sozusagen, welche Rolle wir darin einnehmen und wie wir uns auch alle mitnehmen. Also wie viel sind wir jetzt? 85 Millionen Menschen? Roundabout, weiß nicht, so. Wo finden die in 10 Jahren statt? Und aktuell auch diese vielen medialen Debatten, das ist, was du sagst, natürlich nochmal der kommunikative Aspekt da drauf, ist immer nur sehr kurzfristig. Also irgendwie die nächsten 1, 2 Jahre hat man so ein bisschen das Gefühl, oder jetzt brennt es gerade hier, wir haben vielleicht, also Migrationsproblem wird uns kommuniziert, wir müssen jetzt, wo ich mir denke, ja, wirklich, das interessiert mich überhaupt nicht diese kurzfristigen Debatten. Ich würde viel lieber gern darüber reden, wo sind wir in 10 Jahren, wo sind wir in 50 Jahren, was müssen wir heute verändern, um dahin zu kommen. Und das ist natürlich einerseits eine politische Entscheidung, aber ganz, ganz, ganz stark auch eine mediale Entscheidung.
Ja, und eben passt ja auch nicht zu den Zeitlinien, die so erinnert werden. Ne?
Ja.
Ich weiß noch, ich habe gesagt, es ist ja jetzt Anfang, Mitte Februar. Ich habe vorgestern irgendwo ich glaube, es war der Deutschlandfunk, ein Interview gehört, zu Protesten, Protestkultur und so weiter. Und der sagte dann einfach so in so einem Nebensatz, und ich will mal übrigens erinnern, vor einem Jahr waren die Bauernproteste und die habe ich in Berlin natürlich, also hier in Hamburg wahrscheinlich auch, sehr hautnah mitbekommen. Irgendwie Traktoren, die irgendwie nicht nach Mitte oder wohin auch immer man in Berlin gerade guckt, so richtig gehören, die man da so nicht sieht. Das war schon eigentlich ein einprägendes Ding, ein prägsames Ding, das hat man wahrgenommen. Aber ein Jahr später musste ich erinnert werden, dass es das überhaupt gab und was da alles passiert ist mit Besetzung von und Barrikaden und Angriffen auf PolitikerInnen und. Und wie da vielleicht auch Proteste irgendwie gehijackt wurden. Will da gar nicht so tief rein. Ich glaube, ich merke nur an mir selber, dass so das Umfeld das irgendwie einer gewissen Transformation unterliegt, die auch was mit mir macht, mit meiner Erinnerung, mit meiner Art, dann auch zu handeln und zu denken wahrscheinlich.
Genau, und da muss man sich immer auch erinnern, sich selber frei zu machen, im Idealfall, und nicht und rauszugehen, auch jetzt aus diesem reaktiven Modus, den wir ja auch haben, wo wir sehen, Krise, 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 Panik. Was bedeutet das für mich? Kann ich mir noch die Milch leisten, sag ich jetzt mal, oder die Mandelmilch leisten? Und überhaupt. Und wirklich zu sagen, wo will ich da eigentlich stehen? Welche Rolle kann ich einnehmen? Ruhig mal einiges an Kommunikation rauszunehmen, wenn man sagt, auch ich verstehe eigentlich auch gar nicht so richtig, was da an Nebelkerzen immer geworfen wird und überhaupt. Und ganz klar für sich nochmal zu sagen, wie will ich aufgestellt sein in 3 bis 5 Jahren? Was macht mir eigentlich Freude? Also wie kann ich Freude in mein Leben bringen? Worauf wäre ich mal neugierig? Was will ich wissen? Was will ich lernen? Und das dann auch so ein bisschen zu vermischen. Ich bin jetzt keine besonders große Freundin oder Verfechterin auch von dem, dass man sagt, naja, das, was du besonders gut kannst, da findest du dann auch einen Job. Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das auch einfach ein gutes Hobby. Also
Man macht sich ja Hobbys auch manchmal kaputt dadurch, dass man sie auf einmal beruflich ausübt.
Dass man sie kapitalisiert. So, das ist wieder das. Aber wirklich so, was wäre so ein bunter Strauß an Dingen, die mir vielleicht auch, die ich jetzt gerne lernen möchte, um in 3 Jahren da und da zu sein oder mich gut zu fühlen oder auch mit meiner Familie so und da ein bisschen eher lang, sagen wir mal, ist das natürlich jetzt
nicht zu gehen auch
so langfristig und das auch mit den anderen zusammen zu machen und im ganz positiven Sinne. Ich sage im Team zum Beispiel, sage ich oft, wenn ich dir jetzt mal 5 Millionen gebe, was würdest du mit unserem Produkt machen? Denk mal, also wirklich ganz, sag mal, wir haben nicht die Einschränkung, die wir haben, sondern lass mal Brainstorming machen. Manchmal braucht es dafür einen Abend mit viel Weißwein, wo man aber auch erst merkt, was hat man sich im Kopf schon alles durch Wenns und Abers verbaut.
Welche Wände stehen da schon?
Im Laufe des ganzen Lebens. Sondern wirklich mal zu sagen, wo wollen wir da eigentlich hin? Und leider sind wir ja ein Land, wo das Lernen meist abgeschlossen ist nach dem Studium oder nach der Lehre, nach was auch immer. Und dann dementsprechend fühlen wir uns natürlich, wenn so neue Dinge auf uns zukommen, erstmal ein bisschen hilflos, weil wir gar nicht mehr so richtig wissen, ach so, ich kann ja wieder was Neues lernen. Ich kann mich dem ja anpassen.
Und ich muss es diesmal nicht in eine Klausur oder in eine Hausarbeit oder irgendeinen Test kippen, sondern ich kann es dann vielleicht einfach mal anwenden, ausprobieren.
Ich kann ja was ganz, ganz Neues werden. Ich hatte auch neulich ein Gespräch mit meinem Vater, bei dem das natürlich noch so war, dass man einfach, er hat eine Lehre gemacht und ein Studium und hat dann in der Bank gearbeitet und hat sich da hochgearbeitet, aber war eben dann immer das. Und es war ganz klar, du hast einen Beruf gelernt und dann warst du bis zum Ende deines Lebens, also 60 Jahre.
Genau das.
Genau das.
Oder in der Branche zumindest, sehr linear. Ne?
Und es war ganz schwer, da auszubrechen, weil dann jeder gedacht hat, wieso, was stimmt nicht mit dem oder derjenigen, dass auf einmal was ganz anderes ist. Und er sagt, natürlich ist die Flexibilität, die wir jetzt haben müssen, auch oft anstrengend und es ist oft ein Druck, unter dem wir da stehen. Aber er sagt, es ist halt auch eine riesige Chance, weil er sagt, du kannst halt jetzt in einem Leben 10 Leben leben. Also beruflich als auch privat. Und kannst sagen, ich habe mich verändert, ich bin jetzt nicht mehr der Mensch, der ich vor 10 Jahren war. Das ist ja vielleicht auch beruflich eine ganz andere Entscheidung. Und das dann eben eher als Chance zu betrachten und dann auch zu sagen, Mensch, das war jetzt gut, wie es ist und mir gefällt es auch. Aber ich merke irgendwie, der Bereich würde mich nochmal so und das dann vielleicht auch wieder mehr in die Gesellschaft reinzubekommen, dass das was Schönes ist, was Gutes ist, Bildung auch im Erwachsenenalter wieder stärker einzubringen. Und zwar als Automatismus, nicht als so erzwungenes, sozusagen als erzwungener Brief vom Arbeitsamt, der sagt,
Sie
leider
jetzt mal die PowerPoint-Schulung machen.
Genau, das, was Sie können, ist leider nicht mehr up to date.
Ja.
Und dann fühlt man sich auch vielleicht nicht mehr so schnell abgehängt, sondern sagt, spannend, ich kann ja die Erfahrung, die ich habe, mitnehmen. Der Mensch, der ich bin, der hat ja ganz, ganz viel gelernt, und packe mir nochmal was drauf.
Ja, ich glaube, mir fallen 3 Folgefragen ein. Ich nehme aber dein Überleitungsangebot an. denn wir wollen im Podcast ja auch über Dinge sprechen, die die Hamburg Open Online University ein Stück weit anbietet, um genau das zu ermöglichen. Und mit allen unseren GästInnen sprechen wir letztendlich über die Themen, die uns drei Lernangebote anbieten. Und ich war ehrlich gesagt ganz begeistert, als du mir geschickt hast, über welche drei Lernangebote du sprechen möchtest hier im Podcast. Und das erste, das ich in deiner E-Mail an mich gesehen habe, ist betitelt mit How to Change a Running System. Und wir hören uns mal kurz an, worum es darin überhaupt geht.
How to Change a Running System. Dieses Lernangebot ist aus einer Initiative heraus entstanden, die die Energiewende greifbar macht. Dafür hat sich ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftlerinnen und Kreativen zusammengefunden, um die Story der Energiewende so zu erzählen, dass es Lust macht, sich mit ihr auseinanderzusetzen und selbst aktiv zu werden. Das Projekt geht dabei einer zentralen Frage nach. Wie können wir gemeinsam den Klimakollaps abwenden und dabei sowohl Gesellschaft als auch Natur schützen? Die Initiative setzt auf die Kraft von fundiertem, aber verständlich aufbereitetem Wissen, das Menschen Orientierung gibt und zum Handeln motiviert. Denn eines ist klar: Die Transformation zu einer klimagerechten Gesellschaft kann nur gelingen, wenn alle mitmachen. Das sehr aufwendig aufbereitete Lernangebot mit Videos, Animationen und Grafiken macht Mut, sich den Herausforderungen der Energiewende zu stellen. Mit Neugier, Kreativität und wissenschaftlicher Fundierung. How to Change a Running System ist ein Lernangebot der HAW Hamburg.
Jetzt, wo wir und die Zuhörenden so ein bisschen besser wissen, worum es bei How to Change a Running System geht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du es dir angeschaut hast. Ich habe es mir angeguckt und ich habe in einem früheren Podcast-Format der WHO auch einen der MacherInnen des Projekts kurz interviewt. Und ich weiß noch, ich habe es mir dafür angeguckt und es war noch in so einem früheren Stadium. Ich glaube, es war noch nicht mal richtig veröffentlicht. Und ich habe das angesehen und konnte es erst gar nicht so richtig glauben, dass das, was ist, was eine Hochschule publiziert und raushaut, in dem Fall eine Schauspielerin engagiert, die auch straight ins Video guckt und direkt und auch interessant und zuhörbar vorgetragen irgendwie, die Inhalte nochmal kondensiert, danach Expertinnen, die eingebunden werden, interessantes Informationsdesign, Farbgebung, Sprache, alles hat irgendwie gepasst und ich dachte mir, da hat doch irgendwer so getan, als sei er oder sie eine Hochschule. Ich denke, eine Agentur landet hier den nächsten Kommunikationscoup und irgendwann kommt ein großer Big Reveal und wir merken alle, okay, wir wurden hinters Licht geführt. Aber es ist tatsächlich ein Hochschulangebot. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, ich muss mich da 10 Minuten durchklicken und mein Monolog zu dem Thema hat auch gleich ein Ende, aber ich muss mich da 10 Minuten durchklicken und ich habe eigentlich die Dringlichkeit des Themas verstanden. Ich habe verstanden, was wir als Gesellschaft tun können. Ich habe verstanden, was vielleicht sogar ich alleine tun kann. Also der alte Spruch, die Fakten sind eigentlich da. So, wir müssen jetzt nur noch was tun. Und habe mich gleichzeitig in der Welt wiedergefunden, auch im letzten Jahr, in diesem Jahr, in dem menschengemachter Klimawandel nach wie vor geleugnet wird von Einzelnen, nicht von der Mehrheit, aber von Einzelnen, in dem Politik so manchmal so einem Versprechen hinterherläuft, auch die gute alte Zeit, ganz viele Anführungszeichen in der Luft, zurückzuholen und habe mich dann gefragt, naja, how to change a running system ist dann ja irgendwie immer noch so ein unvollendetes Versprechen irgendwie dabei. Wir haben da schon viel, auch bevor wir über das Lernangebot gesprochen haben, irgendwie drüber diskutiert oder gesprochen. Aber mich würde schon nochmal ganz konkret an dem Beispiel irgendwie auch deine Perspektive interessieren, weil du ja eben auch dich mit Kommunikation befasst. Und ich will jetzt gar nicht, das muss ich glaube ich vorweg schicken, dieser einen Webseite, diesem einen Lernangebot, die Verantwortung überhelfen, jetzt hier mal eben das Running System, also das laufende System irgendwie zu ändern. Hab mich aber schon gefragt, was deine Perspektive auf das alles ist, was ich hier gerade so dystopisch vorgetragen habe.
Für mich ist das ja ein spannendes Angebot und ich überlege mir eben immer auch, wie können wir Menschen zum Mitmachen bewegen. Also dieses System, das sind ja wir. Mhm. Und das ist nicht irgendwer. Also oft schieben wir das ja so ab. Und mir ist ganz wichtig, dass wir unsere eigene Rolle darin verstehen und auch aber die Möglichkeit, also die Selbstwirksamkeit darin finden. Und das muss einfach unterhaltsam geschehen. Und da nützen einem, also es gibt ja genug Paper einfach dazu. Das hilft aber niemandem weiter, weil das einfach viel zu komplex und elitär ist. Und deswegen ist das eben, finde ich, so ein Angebot, sollten sich alle angucken, tatsächlich. Und vor allen Dingen, weil es eben ein positives Angebot ist. Und natürlich müssen wir, du hast die Dringlichkeit angesprochen, da muss relativ schnell was passieren, beziehungsweise alles, was wir heute tun, ist schon eine gute Tat. Sozusagen, wir haben ja keinen Zeitplan, der sagt, also jetzt bis April 2028, sondern jetzt, heute. Und von daher, diese Dringlichkeit ist auf jeden Fall gegeben, aber ich finde auch How to Change the Running System, also die Angst, die einem dann immer gemacht wird, und damit wird ja ganz oft gearbeitet. Also wir sehen diese Flammen aus den USA und wir sehen die Überschwemmungen und dann wird versucht, damit Kommunikation zu betreiben. Aber das führt bei den Menschen oft zu so einer Schockstarre. Ja, dann kann ich
das
dann,
ist
kann
egal.
Ich dann kann ich da nicht hinziehen und was ich muss jetzt mein ganzes Leben ändern und warum machen denn die anderen nicht und die großen Ölgesellschaften und die Gedanken rennen so hin und her und das Natürlichste ist, dass man abblockt innerlich. Das ist ja erstmal nicht, weil man ein schlechter Mensch ist, sondern weil es einfach zu viel ist für mich. Und deswegen finde ich, helfen solche Angebote, einfach zu verstehen, was passiert da und was ist meine Rolle darin und was kann ich wirklich tun? Und auf der einen Seite können wir als einzelner Mensch sehr viel tun, weil natürlich mein eigenes Verhalten, da kann ich immer was verändern. Auf der anderen Seite muss auch klar sein, sozusagen, welche Rolle habe ich als Bürgerin darin, Druck auszuüben, um die großen Strukturen zu ändern, also dieses Gesamtsystem. Und das spielt ja alles miteinander rein. Und da interessiere ich mich als Hobbypolitikerin, da interessiere ich mich als Kommunikatorin, da interessiere ich mich aber auch als der Mensch, der auch Teil dieses Systems ist, immer mehr Bausteine für mich mitzunehmen, wie muss ich auch mit anderen drüber sprechen, was kann ich da vielleicht lernen, also zum Beispiel eben, wie du sagst, sozusagen ein Infotainment-Angebot. Und eben nicht, wenn jemand sagt, ja, aber ist es denn wirklich so, nicht zu sagen, doch, guck mal, hier sind doch 5 Studien, die das bestätigen. Das wird niemand nachlesen, sondern so ein Angebot zu schicken und zu sagen, du, vielleicht irgendwie geht es doch mal auch mit deinen Kindern durch oder bei euch in der Familie. Da sind so ein paar Bausteine dabei. Oder wenn du dich auch schon damit beschäftigst, vielleicht hilft dir das in der eigenen Argumentation nochmal vor Ort in der Partei oder im Sportclub oder wo auch immer. Und bin deswegen da sehr dran interessiert, weil jeden Millimeter, den wir als System abweichen, um nochmal die Kurve zu kriegen vom aktuellen Weg, den wir gehen, ist ja gut. Und ich kann dieser Millimeter sein. Du kannst dieser Millimeter sein. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, können dieser Millimeter sein, den es braucht, um sozusagen diesem Kometen auszuweichen. Und das allererste, was geschaffen werden muss, ist Verständnis. Ja. Deswegen, wir brauchen ganz viele genau dieser Angebote.
Und es ist ja auch tatsächlich so, da möchte ich auch alle, die zuhören, nochmal neugierig machen, sich das anzuschauen, weil nicht nur das Infodesign und die Website irgendwie schön sind und irgendwie gut lesbar und interessant, sondern es ist tatsächlich auch so, dass sowohl Technologien als auch Verhaltensweisen gesellschaftlich und individuell irgendwie ablesbar sind aus diesem Angebot. Also genau das, was du meinst. So, ich kann jetzt mal gucken, wie ich den Millimeter oder die 2 Millimeter vielleicht sogar nach links oder rechts komme, um irgendwie auszuweichen. Und deswegen an der Stelle auch eine auch wirklich sehr persönlich ernst gemeinte Empfehlung, sich das mal anzuschauen.
Genau, und selbst wenn wir diese Dringlichkeit nicht hätten, sehe ich uns als Gesellschaft verpflichtet, das Beste aus dem, was wir können, rauszuholen und nicht sozusagen, wir sitzen auf der Couch und also das finde ich so ganz unangenehm, diesen Rückblick, wenn ich mir vorstelle, ich bin 80 Jahre alt, ich liege auf dem Sterbebett und dann kriegt man diese Zahl und weiß, ich habe so und so viele Jahre auf Instagram verbracht und so viele Jahre Serien geguckt und wie viel Zeit habe ich eigentlich damit verbracht, mich weiterzuentwickeln und mein Potenzial auszuschöpfen. Und das ist immer so, wenn ich dann mal wieder, also wir haben ja alle Tage, wo es einfach nicht so richtig funktioniert. Und das ist tatsächlich so, was ich sehr als motivierend empfinde, zu sagen, ich kann doch so viel mehr. Und das empfinde ich auch bei uns als Gesellschaft, wenn ich die aktuellen Debatten sehe, die wir gezwungen sind zu führen, finde ich schon fast beleidigend, weil wir können einfach so viel mehr. Und deswegen das alles das sozusagen, dass wir Fahrradstädte ausbauen, dass wir alternative Verkehrsangebote schaffen, dass wir uns die Plätze zurückholen von den Autofahrenden wieder für mehr Raum für Familien und. Das sollten wir ja auch machen ohne diese Dringlichkeit, einfach weil es richtig ist und weil wir sozusagen viel zu klug sind, um auf dem aktuellen Stand stehen zu bleiben und es sollte von jedem von uns, finde ich, schon das Bestreben sein, die Gesellschaft sozial nachhaltig fürs Miteinander besser zu gestalten. Und ja, deswegen, also selbst auch ohne die Dringlichkeit, hätten die Informationen, finde ich, sehr viel Relevanz.
Ja, dem Motiv der persönlichen Beleidigung fühle ich mich irgendwie abgeholt, vielleicht sogar mehr, als ich möchte. Ja, spannend. Danke dir für die Perspektiven. Wenn du magst, lass uns vielleicht direkt zum nächsten Lernangebot weiter, oder? Wir hören mal kurz rein, worum es im nächsten Lernangebot geht.
Die digitale Transformation des Kulturmanagements. Dieses Lernangebot bietet einen Einblick in die Zukunft der Kulturbranche. In 10 prägnanten Videos teilen DozentInnen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement ihre Expertise zu den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Jeder Kurzfilm, zwischen 3 und 5 Minuten lang, beleuchtet einen spezifischen Aspekt, von der Zukunft der Museen bis hin zu kulturpolitischen Weichenstellungen. Die digitale Transformation des Kulturmanagements richtet sich in erster Linie an Menschen, die noch keine vertieften akademischen Kenntnisse im Fachgebiet Kulturmanagement haben. Es ist ein Angebot der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
Auch hier, ich habe das Gefühl, wir haben über ganz viel, was in diesem Lernangebot steckt, schon im Vorgespräch gesprochen. Das zeigt eigentlich nur noch mal viel mehr, dass du dir die richtigen Lernangebote ausgesucht hast. Es ist also für alle was dabei bei der HU. Und gleichzeitig habe ich noch so konkret vielleicht die Frage, es geht ja im Podcast bei uns auch immer darum, wie, da haben wir auch schon, das haben wir auch schon gestreift, wie man unterwegs im Verlauf seiner beruflichen Karriere, persönlichen Entwicklung, wie auch immer man das framen möchte, so Lernerfahrungen auch macht und auch mitnimmt. Mhm. Also was einen prägt von der Erfahrung. Und du hast eingangs, ich erinnere mich so 2014 rum, 15 so der Schritt nach Hamburg, vorher die Zeit bei Lovely Books. Ich weiß gar nicht, ob du das so runterkochen kannst, aber ich probiere es trotzdem mal, dich das zu fragen, was so die Sachen sind, die du aus dieser Zeit für dich persönlich auch mitnimmst und gelernt hast, die dich heute auch noch prägen, wo du dich heute noch erinnerst an Transformationsprozesse, weil du sie ja jetzt auch immer wieder begleitest und mitmachst, ja. Ob du willst oder nicht. Also was begleitet dich vielleicht? Gibt es irgendwie so die Carla-Paul-3 Regeln Transformation und dann übertragen wir die noch schnell auf Kulturmanagement?
Ja, und dann haben wir die Lösung für alles.
Natürlich. Hast du da was dabei?
Die wichtigste Erfahrung für mich war, dass das Problem oder die große Herausforderung dabei nie die Software ist. Also die richtige Technik zu finden, zu sagen, okay, was wird jetzt bei uns implementiert und welchen Anbieter nutzen wir da und wie wird was übersetzt und wollen wir ein internes System dafür haben und. Sondern die Hardware, also der Mensch in dem Fall, da findet ja die eigentliche...
Die Humanressource.
Genau, da findet ja die eigentliche Transformation statt. Mhm. Und das hatte ich mir am Anfang, da bin ich schön blöd reingerannt. Und dachte, ja, so, es kriegt halt jeder einen Link. Und dann machen wir einmal so eine Schulung und dann...
Können die das.
Und dann können die das.
Ja, ja.
Und das hat ganz schön lang gebraucht eigentlich, bis ich verstanden habe, wie man das langfristig begleiten muss, wie man das vorbereiten muss, wie man vor allen Dingen, also wie gut man ein System kennen muss, um zu verstehen, welche Bausteine brauche ich eigentlich, um diese Transformation wirklich so zu begleiten, dass die Menschen sich damit wohlfühlen, dass sie Lust haben, das zu machen, dass sie das anwenden. Weil sonst hat man im schlimmsten Fall wirklich ein System, das zwar dasteht, aber wo alle ihre eigenen Wege finden, sich drumherum zu arbeiten. Weil die Menschen hatten ja vorher auch schon was zu tun. Und die haben ja für sich Wege gefunden, ihren Alltag, ihre Arbeit, das, was sie da tun, irgendwie zu machen, zu gestalten. Mhm. Und das ist ja dieses Running System, das hat ja auch für sie über viele Jahre gut funktioniert. Im Team, mit KundInnen, wo auch immer. Und dann wundert man sich sozusagen, dann trifft man sich nochmal 2 Monate später und sagt, ach toll, es gibt ja kaum Fragen. Und dann guckt man sich irgendwann die Login-Daten an und sieht, ja, okay. Mhm. Und das hat ja alles Gründe. Und am Anfang ging ich auch immer davon aus, naja, vielleicht sind Menschen, also wie gesagt, das ist ja auch schon lange her, war ein wichtiges, also finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sieht, so Menschen sind dann ja aus gutem Grund da sehr beharrlich. Mhm. Nicht gleich zu sagen, ja toll, natürlich, dann mache ich mir jetzt jeden Tag 3 Stunden frei, weil ich habe ja sonst nichts zu tun.
Die Carla hat das gesagt.
Ja. Das sehr, sehr gerne. sondern dass das sehr viel Vorarbeit braucht mit dem System, das dann implementiert wird und mit den Menschen sozusagen und die vorzubereiten und wirklich auch sehr gut zu begleiten, auch diese Nacharbeit zu schaffen. Das ist ähnlich, du machst ja auch die Workshops, also nur die Menschen dahin zu setzen und dann da einen Vortrag zu halten und dann machen die vielleicht mal so 3-4 Gruppenübungen und dann war es das, also man freut sich, weil man hat was verdient, aber man weiß genau, da wird überhaupt nichts verändert in den Wochen und Monaten danach. Aber natürlich so die Abteilungsleiter können halt einen Haken machen an Fortbildung.
Auch eine Funktion von Beratung.
Naja, manchmal nimmt man es so mit, sind wir mal ehrlich. Mhm. Aber tatsächlich, wenn man jetzt sagt, wir wollen ja wirklich die Transformation und nicht nur den Schein für die Transformation, dann stellt man doch fest, dass man sehr viel auf der psychologischen Ebene arbeiten muss und die auch will, weil man dann erstmal erfährt, sozusagen, was ist da überhaupt notwendig? So diese Veränderung, die manchmal ja sehr stark von oben gewünscht ist, braucht es die von unten eigentlich überhaupt? Oder sozusagen hat man eigentlich den falschen Ansprechpartner?
Wie? Oder ist sie von vornherein ohne Fachexpertise so an ein Problem vorbeigedacht, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann?
Also ganz, ganz viel, wo man ja erstmal eigentlich da mit dem Menschen viel mehr arbeiten muss und auch, finde ich, sehr empathisch rangehen muss. Nicht nur um sie zu überrollen und dann zu sagen, hier so, das wird jetzt so gemacht, sondern tatsächlich, um ernsthaft ins Gespräch zu gehen und zu sagen, was ist jetzt das Beste in deiner Situation für dich, damit du mit dieser Lösung arbeiten kannst. Und das habe ich über viele Jahre auch in Führungspositionen erstmal lernen müssen, was ja auch gut ist. Beziehungsweise es gab ja auch einen gesellschaftlichen Wandel. Diesbezüglich. Ich habe auch ja lange.
Ist auch der Diskurs stark verändert, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Und in Unternehmen gearbeitet, wo das einfach sozusagen stark hierarchisch war und einfach von oben, es wurde eben etwas angeordnet. Und heute macht man das ja glücklicherweise in vielen Bereichen nicht mehr. Und das finde ich auch sehr viel sinnvoller. Aber es bedarf natürlich mehr Arbeit mit den Menschen. Und das ist ja auch richtig so. Und bis ich das verstanden habe und bis das auch bei mir selber in allen Arbeitsweisen drinnen war, das hat gedauert. Heute arbeite ich so viel lieber. Und das war, glaube ich, so das größte, wichtigste Learning tatsächlich für mich, unabhängig von jeglichem Prozess.
Ja, genau. Und das ist dann auch, glaube ich, unabhängig auch von der Branche. Also so eine Branche hat ja dann nochmal vielleicht Eigenheiten. Also die Pharmaindustrie ist vielleicht anders geprägt als das Kulturmanagement.
Oder ob man hier den HSV...
Schwieriges Thema.
HSV trainiert. Auch da würde mich das mal so der Blick hinter die Kulissen tatsächlich sehr interessieren, wie viel da an systemischen Arbeiten stattfindet. Weil sozusagen das Prinzip, wie sind Menschen aufgestellt, wo haben die Sicherheit, wo haben die Bedürfnisse und sowas, diese ganzen Rollen, die wir da einnehmen, das, wie du sagst, ist es ja unabhängig davon, bin ich jetzt im Chor, bin ich im Sportverein, bin ich in meiner Arbeitsstätte. Wenn man sozusagen das Prinzip einmal gelernt hat, dann kann man das da ja auch anwenden, wenn es einmal im Kopf Klick gemacht hat.
Jetzt haben wir so oft schon die Vokabel Lernen benutzt, dass ich eigentlich nicht umhin komme, uns in die nächste Rubrik des Podcasts zu stürzen. Du kennst es schon, du hast es schon gesagt, du hast ein, zwei Folgen auch schon vom Podcast gehört. Wir haben die Rubrik Lernen oder Lernen Angebot und letztendlich passiert da nichts weiter, als dass wir dir oder ich dir entweder oder Fragen stelle und du gerne einfach kurz und bündig entscheiden kannst. Hund, immer Hund. Du nimmst es vorweg, du kannst nicht lesen, was hier steht, aber es wird passieren, dass ich dich unter anderem nach deiner Kaninenprägung frage. Wir fangen mal an. Die Rubrik heißt Lernen oder Lernen und wenn du länger antworten möchtest, darfst du das auch und wenn du kurz antworten möchtest, ist das auch voll in Ordnung. Es geht los.
Lernen oder Lernen?
Lernen in Fiktion oder Lernen in Nonfiktion?
Beides.
Dein erster Joker gleich bei der ersten Frage?
Das ist für mich natürlich mit dem Literaturhintergrund fiese Frage. Ich finde natürlich den Joker, Nonfiktion.
Okay, also ist die korrekte Übersetzung, ich habe es jetzt aus dem Englischen entlehnt, ist das das Sachbuch dann?
Sachbuch, ja. Ne? Ja.
Okay.
Sachfachbuch, ja.
Lernen im Gespräch oder Lernen allein?
Im Gespräch.
Lernen beim Machen und erleben oder formal, also in Ausbildungen, Kursen, Trainings?
Was machen?
Lernen auf Sylt oder lernen in Hamburg?
Hamburg.
Hundetraining durch Menschen oder Menschentraining durch Hunde?
Ja, Menschentraining durch Hunde.
Das ist auch meine Erfahrung. Das haben wir, glaube ich, über dich noch nicht verraten. Das ist eigentlich, selbst wenn man wollte, wäre es, glaube ich, schwer, dich zu treffen, ohne dass du deinen vierbeinigen Begleiter dabei hast, oder?
Das stimmt, ja.
Sehr gut. Dankeschön. Dann lass uns gleich zum nächsten Lernangebot kommen.
Collaborative Ideation. Gemeinsam Ideen entwickeln. Dieses Lernangebot zeigt Wege zur kreativen Zusammenarbeit in dezentralen Teams. Die Teilnehmerinnen verfolgen den gesamten Prozess der kollaborativen Ideenfindung, von der Problemanalyse bis zur finalen Auswahl der besten Lösungen. In 5 strukturierten Lernblöcken lernen die Interessierten effektive Tools und Methoden kennen. Zudem erhalten sie Tipps und Hinweise, wie sie den kreativen Austausch in Teams optimal fördern können. Digitale Werkzeuge, die eine offene, dezentrale Zusammenarbeit ermöglichen, spielen dabei eine besondere Rolle. Das Angebot richtet sich an alle, die Produktentwicklung verstehen möchten und gemeinsam neue Wege bei komplexen Problemstellungen suchen. Collaborative Ideation, gemeinsam Ideen entwickeln, ist ein Angebot der TU Hamburg.
Ich habe auch hier wieder das Gefühl, eigentlich ist so ganz viel von dem, was wir gerade gehört haben, schon irgendwie angesprochen zumindest. Und habe eigentlich nur, ich glaube, eine vielleicht sogar fiese Frage. Ich muss mal gucken, ob sich deine Augenbrauen und Mundwinkel gleich nach oben oder unten ziehen. Ob du vielleicht einen konkreten Bericht hast. Also ich weiß, du bist gerade in einer, ich glaube, sehr nach meinem Eindruck von außen in einer sehr lebendigen Arbeitsumgebung. Da wird gerade viel überlegt und gedacht und eine neue Idee entwickelt und wahrscheinlich vergeht keine Woche, in der nicht 3 Ideen verworfen und 2 probiert und eine verworfen wird wieder. Und gleichzeitig ist das Lernangebot, das du dir rausgepickt hast, ja eins, das so eine Art Reise simuliert. Also fast schon so eine Art, weil man irgendwie muss man es ja aufbereiten. Genau. Ich stehe manchmal selber vor dem Problem, irgendeine Geschichte muss ich ja erzählen. Und die Reise, die hier gemacht wird, ist eine, ja, im Prinzip eine Reise auf einer Landkarte, wo verschiedene Stationen im Prinzip abgearbeitet werden. Und zumindest, wenn man im ersten Moment draufschaut, hat man, glaube ich, den Eindruck, ach, das ist doch einfach linear. Ich analysiere meine Probleme, ich gehe dann zu den Herausforderungen, ich gucke, ich sortiere aus, ich siebe nochmal durch. Hier und da noch 2 Kreativmethoden und am Ende habe ich ein perfektes Produkt, das funktioniert. Und was dann aber ganz oft nicht mitgedacht wird, ist, dass das ja auch Backloops hat. Also, dass ich auch immer wieder zurückgehen muss und sagen muss, okay, vielleicht habe ich mein Problem doch noch nicht verstanden, weil ich hänge hier in Schritt 3 fest. Und ich finde, man kann da theoretisch total gut drüber sprechen, aber vielleicht hast du ja ein Beispiel aus der Praxis, das du auch gerne ein bisschen verfälschen darfst, wo du denkst, ach, das findet sich in dem Kosmos eigentlich ganz gut wieder. Das kann ich hier erzählen, ohne hinterher auf den Deckel zu kriegen.
Ich glaube, da kann ich auch einfach so drüber sprechen. Also erstens mal finde ich, ist für mich gar nicht immer das finale Ziel, das Produkt an sich, sondern auch hier wieder der Prozess, weil ich immer neue Wege suche, wie ich mit entweder meinem Team oder mit auch, also ich bin, wir sind ja verschiedene Teams bei uns, also ich in PR und Marketing, der Kundenkommunikation auf der App und auf der Website, aber auch nach außen dann zusammen mit dem Community-Bereich, dann gibt es natürlich einen sehr, sehr starken, großen IT-Bereich und ich versuche immer bei mir im Kopf neue Türen zu öffnen. Weil wir ja wahnsinnig unterschätzen einfach, wie oft wir in gelernten Mustern arbeiten. Und das ist auch für vieles, was wir alltäglich tun, ja natürlich völlig in Ordnung, weil wir wollen das schnell machen und dann greifen wir einfach auf das zurück, was wir schon können. Das ist ja auch richtig so. Aber wenn es darum geht, neue Lösungen zu finden und wir merken gerade, also online, wenn es, also mit was wir da nicht alles konfrontiert sind, was NutzerInnen eben heute erwarten oder auch was technisch mit den verschiedenen Zugriffen einfach verlangt wird, dann muss man kreativ sein und da darf man kreativ sein. Und da merke ich natürlich, dass ich ganz oft von der kommunikativen Perspektive nicht so richtig in diese Entwicklerperspektive reinkomme, die einfach ganz anders ist. Die haben ganz andere Probleme, die haben ganz andere Learnings und Strukturen. Und von daher finde ich da die Zusammenarbeit immer sehr, sehr spannend. muss aber auch zusehen, sozusagen, haben wir da beides was davon und geht es nicht nur darum, dass die mir ständig was erklären müssen. Und ja, ist natürlich nett, irgendwie, Carla, wie du dir das so ausgedacht hast, aber so aus den und den Gründen, sondern wie können wir da auch wirklich trotz den unterschiedlichen Ausrichtungen als Teams noch besser zusammenzuarbeiten. Ja. Und da geht es mir nicht nur darum, dass wir dann am Schluss eine Kampagne haben oder hier ein Feature oder ähnliches, sondern dass sich mein Denken grundlegend ändert. Und deswegen auch immer wieder sozusagen die Schritte anders zu gehen, um im Kopf andere Denkformen, sozusagen Denkweisen, Blickwinkel zu öffnen und besser zu verstehen, wie gehen die ran. Ich finde es immer super wichtig, dass man den anderen auch die Expertise lässt, damit ich weiß, okay, ich kann auch mal kurz fragen und vertraue einfach drauf, deren Antwort stimmt. Aber ich möchte das auch aus Respekt deren Zeit gegenüber besser mitdenken, auch zu verstehen, anders zu denken, wie gehen die daran.
Früher einbeziehen dadurch wahrscheinlich.
Ja,
daran, ne?
Spart, finde ich, dann schon auch Ressourcen. Mhm. Und ich finde, es ist auch eine Respektsangelegenheit. Also ich freue mich ja auch, wenn jemand versucht, meinen Bereich besser zu verstehen und zu sagen, guck mal, ich hab das schon mal vorbereitet oder versucht mitzudenken. Das ist ja immer ein Angebot, nicht ein übergriffiges Besserwissen. Und das ist eben die grundsätzliche Frage. Es gibt von Opel war das mal diese Werbekampagne um Parken im Kopf.
Mhm.
Und diesen Gedanken sozusagen, wirklich im Kopf umzuparken, also ganz anders zu denken, als sonst man das automatisch macht, den habe ich mir immer gemerkt und den versuche ich oft, auch wenn es natürlich manchmal unbequem ist, zu machen. Und wir haben glücklicherweise mit Kooperationspartnern, mit Teampartnern, also wir haben bei uns sehr, sehr viele verschiedene Stakeholder, da ganz oft mitzugehen und erst recht, wenn es für mich knackig wird im Kopf. Also wenn ich merke, da kann ich jetzt gar nicht so viel beitragen, das ist überhaupt nicht mein Bereich. Da habe ich auch irgendwie, komme ich mir vielleicht in einem Meeting mal dumm vor. Das ist ja nichts Negatives, sondern ich habe mich einfach bisher damit halt nicht, ist nicht mein Fachbereich. Wirklich da tiefer reinzugehen, also in den Schmerz sozusagen reinzugehen und zu sagen, ich möchte mit dir so gut wie möglich zusammenarbeiten. Kannst du mir was zeigen? Können wir mal so einen Prozess zusammen machen, damit ich verstehe, wie das funktioniert und wir diesen Weg zusammen besser gehen können. Mhm. Und da ist sozusagen für mich am Ende gar nicht so sehr das Produkt, das, glaube ich, die auch alleine vielleicht entwickeln könnten. Und oft ist es ja auch so, dass man sagt, okay, hier, wir haben das Produkt und dann werde ich dazu gerufen. Aber mir wäre es natürlich viel lieber, ich gehe diese Schritte vorher auch mit, um in meinem Kopf sozusagen schon die richtigen Türen zu öffnen, um zu verstehen, wo kommt es eigentlich her, wie gestalten wir das, verstehe ich das wirklich von Grund auf und kann diese Gespräche mit dir dann auch auf Augenhöhe führen.
Also ganz viel von dem, was wir auch besprochen haben im letzten Lernangebot, ne? Also digitale Transformation des Kulturmanagements, Partizipation, andere Leute einbeziehen, gucken, wie kann ich vielleicht auch mit denjenigen, die hinter betroffen sind, gemeinsam entwickeln. Also Fragen finden sich hier ja auch wieder. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass das auch was ist, was ich mir in der Zeit der Nullerjahre, Zehnerjahre gut vorstellen kann. Und bei allem, was ich sonst so weiß, du hast eben auch kurz von dem beruflichen Leben so der Generation unserer Eltern gesprochen, da war das bestimmt ein anderer Prozess, nach allem, was ich höre und lese.
Ja, ja.
Und dass da so eine partizipative Idee von die Kommunikatorin redet mal mit einer Entwicklerin und dann kommt noch irgendwie ein Stakeholder und ein Betroffener und die kommen auch noch dazu. Das sind ja auch tatsächlich einfach neue Welten und neue Arbeitswelten, die ich, glaube ich, auch schwer in einem Satz einfach mal so erklären würde oder erklären kann.
Ja, also es ist auch hier, finden wir natürlich wieder diesen demokratischen Prozess wieder und auch das menschliche Angebot sozusagen, dass man sagt, ich gebe mir überhaupt Mühe, dich verstehen zu wollen. Und das spiegelt sich, finde ich, ja in allem. Das ist so eine gesellschaftliche Entwicklung. Ich hatte gestern ein Gespräch, eine Veranstaltung zusammen mit Dr. Lena Marbacher, die auch Mitgründerin ist von Neue Narrative, das werden vielleicht einige kennen, die sich auch sehr, sehr stark mit Systemen auseinandersetzt. Und da gibt's, also es gibt durchaus auch die Idee, tatsächlich in manchen Bereichen zu sagen, man wechselt mal die eigene Tätigkeit, um dieses Umpacken im Kopf oder dieses Lernen sozusagen bis zum Produkt auch noch besser abzubilden und dieses Verständnis füreinander, dass man wirklich sagt, ja, du kommst aus der Kommunikation, aber du machst trotzdem jetzt mal einen Monat IT und wechselt so durch. Und das gilt jetzt nicht, also wir sind jetzt in diesem Arbeitskontext, in dem, was ich gerade beruflich teilweise mache, Aber das gilt ja auch für alle anderen Rollen, die wir so einnehmen.
Einkauf,
also auch in der
Vertrieb.
Oder auch in der Familienstruktur, ja, die wir haben. Ne? Ganz oft, das ist natürlich, also haben wir mit zum Beispiel, wie man auf Kinder guckt, weil wir ganz oft verlernt haben, wie ist das eigentlich, da besser die Rolle einzunehmen. Auch da könnte man ja sagen, wir haben vielleicht am Ende des Tages ein Produkt stehen, sagen wir jetzt mal, einen großen Sommerurlaub.
Mhm.
Auch da mal sowas durchzugehen, Schritt für Schritt zusammen und zu sagen, wer hat da eigentlich welche Gedanken und wo kommen wir da hin und wer nimmt welche Aufstellungen und. Ne? Also das, ich finde, das könnte in einigen Systemen, ja, Sinn ergeben. Aber es bedarf natürlich einer gesellschaftlichen Grundeinstellung der, finde ich, Empathie, der Zuwendung, des ernsthaften Auseinandersetzens miteinander. Aber ich finde, das ist eben das viel, viel, viel schönere, sinnvollere Lernen als unter Zwang und im Notfall und in dem, ja, wenn du es nicht verstehst, wird es trotzdem gemacht. Sieh zu, dass du nachkommst. Und das ist ja sozusagen, das versuchen wir im Kleinen umzusetzen. Im Idealfall ist es ansteckend und sozusagen diese gesellschaftliche Veränderung, ja, ist im Ganzen dann auch mit dabei.
Vielen Dank, Carla. Schönes Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörenden verzeihen uns, dass wir so 2-3 Minuten länger geworden sind, als wir sonst zu werden. Aber das ist perfekt. Ich habe sehr gern mit dir gesprochen. Ich fand es auch an vielen Stellen schön in der Analyse und gleichzeitig ermutigend, was ja für den Februar 2025 alleine schon viel sagt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du bei uns im Podcast warst. Und hoffentlich bis bald. Und ich möchte auch dir, Felix, dem vierbeinigen Freund hier mit uns im Raum, für die Beteiligung am Format danken.
Vielen Dank dir.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczynski. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.